Gut, ich schließe sofort an, damit es nicht noch länger wird. Mein Name ist Frank Engster. Ich habe über Lukács unter anderem ein Drittel promoviert in diesem Buch, das ich dann gleich mal mitempfehlen kann, meine Dissertation. Und habe außerdem einen Beitrag in dem besagten Buch geschrieben. Der Titel dieses Buches lautet ja Klasse, Geschichte, Bewusstsein. Und genau das sind auch die drei Begriffe, die in dem erwähnten Buch von Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein im Titel stehen und die auch in der Tat für all die darin versammelten Texte zentral sind. Die drei Begriffe werden insbesondere im längsten und mit Abstand wohl bedeutendsten Aufsatz Geschichte und Klassenbewusstsein, Rüdiger hat es angesprochen, entwickelt. Und mit Abstand längsten und bedeutendsten Geschichte und Klassenbewusstsein in diesem Verdinglichungsaufsatz, der vollständige Titel lautet Die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats, kurz abgekürzt wird er in der Regel Verdinglichungsaufsatz genannt, wenn ich im folgenden Verdinglichungsaufsatz sage, ist dieser umfangreiche Titel gemeint. Ich habe nun für diesen Sammelband anhand dieses besagten Verdinglichungsaufsatzes einen Beitrag geschrieben, der genau diese drei Begriffe, also Geschichte, Klasse, Bewusstsein, zu einer zentralen These verbindet. Meine These ist nämlich, dass Lukács Verdinglichungsaufsatz die drei Begriffe zu einem Existenzialismus verbindet. Genauer gesagt, er verbindet sie zu nichts weniger als der ersten großen existenzialen Revolutionstheorie, natürlich einer kommunistischen Revolution. Ich will mit meiner Interpretation, die herkömmlichen Interpretation, ein bisschen radikalisieren, die in der Regel nämlich lediglich davon ausgehen, dass Lukács mit seiner Kritik der Entfremdung und Verdinglichung in den traditionellen Marxismusfragen der Subjektivität, des Bewusstseins und der Praxis oder eben besser der Praxisphilosophie eingeführt hat und dass er damit den traditionellen Marxismus dem geöffnet hat, was dann später einmal westlicher Marxismus genannt werden wird. Zum Teil gehört ja auch die kritische Theorie dazu, auch wenn sie sich nicht so richtig offensiv zu Lukács bekennen mochte. Meiner These zufolge hätte Lukács also mit seinem Existenzialismus für die Kapitalismuskritik das geleistet, was relativ lange zuvor Søren Kierkegaard, also sozusagen der Erfinder des Existenzialismus, für die Religion geleistet hat und was kurz nach Lukács fast zeitgleich Heidegger für die Ontologie geleistet hat. Gut, die Frage ist natürlich, wie ist dieses Existenziale zu verstehen und wieso soll Lukács überhaupt eine solche existenziale Kritik entwickelt haben, wo man doch in der Regel, wenn man den Marxismus mit dem Existenzialismus verbindet, eher ein paar bestimmte Franzosen damit in Beziehung setzt, also vor allem Jean-Paul Sartre oder Merleau-Ponty oder auch Simone de Beauvoir. Zudem hat Lukács selbst sich nie als ein Existenzialist verstanden. Er hat im Gegenteil Anfang der 50er Jahre vehemente Kritiken des Existenzialismus geschrieben, also ungefähr zu der Zeit, als Sartre den für sich entdeckt hat. Es gäbe nun drei Möglichkeiten, Lukács' existenziale Version einer Kapitalismuskritik einfach mit der damaligen gesellschaftlichen, mit der politischen und mit der philosophischen Situation zu begründen, nämlich erstens mit der Erfahrung des Ersten Weltkriegs, der die bis dahin gewaltigste Kriege der bürgerlichen Gesellschaft und des bürgerlichen Selbstverständnisses ausgelöst hatte. Zweitens mit der damaligen philosophischen Situation, denn in der Philosophie soll ja eben jenes damals so verunsicherte bürgerliche Selbstverständnis seine höchste Selbstvergewisserung und Würde erhalten und entsprechend müssten sich halt auch und gerade solche enormen Umbrüche oder Katastrophen wie der Erste Weltkrieg auf eine philosophische Weise reflektieren und genau das ist damals auch in der Tat der Fall gewesen. Der dritte Grund wäre die damalige Krise des Marxismus, denn der Marxismus soll ja eigentlich einen Gegenentwurf zur philosophischen Selbstvergewisserung der bürgerlichen Klasse liefern und er soll überhaupt als Alternative zur bürgerlichen Gesellschaft bereitstehen. Unglücklicherweise hat die tiefe Verunsicherung, die damals nach dem Ersten Weltkrieg die bürgerliche Gesellschaft beherrscht hat, aber nicht, wie man eigentlich annehmen müsste, die große Stunde des Marxismus eingeläutet. Der Marxismus war damals selber in einer tiefen Krise, vor allem durch das Versagen der kommunistischen Internationale vor dem Ersten Weltkrieg und dann noch einmal durch das Scheitern vor allem der deutschen Revolution direkt im Anschluss an den Ersten Weltkrieg. Als damals der noch recht junge Georg Lukács unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg diese Texte von Geschichte und Klassenbewusstsein schrieb, waren in der Tat auch alle drei genannten Stränge relevant für ihn, also sowohl der Erste Weltkrieg als auch die Krise des Marxismus, aber auch und gerade die damalige bürgerliche Philosophie. Die bürgerliche Philosophie war für Lukács allein schon darum relevant, weil der junge Lukács ihr eben damals selber noch angehört hat. Er gehörte damals der vorherrschenden Strömung an, der sogenannten Phänomenologie, und zwar genau bis zu dem Zeitpunkt, als Lukács sozusagen höchstpersönlich eine geradezu existenzielle Erfahrung widerfuhr, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, als er auf den Marxismus traf. Für ihn war die Erfahrung des Marxismus tatsächlich so etwas wie eine existenzielle Erweckung, und das Existenzielle lag drin, dass ihm der Marxismus eine Antwort auf die offenen Fragen und Probleme der damaligen Phänomenologie zu geben schien. Oder vielmehr lag das Existenzielle darin, dass diese Antwort jenseits der bürgerlichen Philosophie zu führen schien und der Überwindung der Philosophie als Philosophie gleichkam. Denn Lukács tiefe damalige Einsicht war es wohl, dass die Philosophie die Gesellschaft zwar auf den buchstäblich Begriff bringen kann und dass sie die Gesellschaft zwar reflektieren kann, sie kann mithin die inneren Widersprüche und die Probleme der Gesellschaft auf eine eben philosophische Weise verarbeiten und zur Darstellung bringen, aber die Antworten und die Lösung kann die Philosophie nicht selbst liefern, die liegen jenseits der Philosophie, und zwar aus Lukács Sicht in der gesellschaftlichen Praxis. Das ist die große existenzielle Einsicht gewesen, die zumindest dem berühmten Verdinglichungsaufsatz zugrunde liegt und die Lukács hier auch an derjenigen philosophischen Reflexion der Welt ausweist, die aus Lukács Sicht tatsächlich das letzte Wort der bürgerlichen Philosophie geblieben war und die jetzt nur noch praktisch aufgehoben werden kann. Nämlich, er hat es damals namentlich am deutschen Idealismus ausgewiesen, Rüdiger hat es erwähnt, vor allem Hegel und Kant sind hier relevant. Doch nicht nur dieser deutsche Idealismus war für Lukács wichtig, sondern eben auch die damalige Philosophie, die er selber noch angehört hat, kurz vor seiner existenziellen Erfahrung des Marxismus, nämlich die Phänomenologie. Und diese Phänomenologie schien geradezu von sich aus damals ihre, wenn man so will, existenzielle Überwindung herauszufordern. Der Existenzialismus schien in einer geradezu gewissen Folgerichtigkeit der phänomenologischen Grundannahmen zu liegen. Das waren vor allem lebensphilosophische und bewusstseinsphilosophische Grundannahmen. Und Lukács hat halt versucht, diese lebensphilosophischen Grundannahmen mit Hilfe des Marxismus zu überwinden. Es gab damals aber auch, wenn man so will, ohne Rückgriff auf Marx eine Art präventive Konterrevolution im Bereich der Philosophie. Ich spreche natürlich vor allem von Martin Heidegger, der ja auch aus der Phänomenologie kommend damals dann sein Hauptwerk kurz nach Lukács Sein und Zeit geschrieben hat, das ja als eine existenziale Überwindung oder Verwindung der Phänomenologie und der Ontologie allgemein gilt. Gut, alles das ließe sich also für einen Existenzialismus bei Lukács anführen, aber ich will Lukács Existenzialismus weder mit dieser gesellschaftlichen und der philosophischen Situation der damaligen Zeit begründen, noch mit seiner persönlichen existenziellen Erfahrung des Marxismus. Ich will mich stattdessen nur auf den inneren Zusammenhang dieser drei zentralen Begriffe Klasse, Geschichte und Bewusstsein beschränken, und ich will zeigen, wie sie eben in Lukács berühmtem Verdinglichungsaufsatz zu einer Art existenzialen Formel verbunden werden. Ich will allerdings nicht allein Lukács' Formel dieser drei Begriffe zeigen, sondern ich will drei verschiedene Versionen dieser Klasse, Bewusstsein, Geschichte Formel entwickeln, denn die drei Begriffe ergeben meines Erachtens geradezu die zentralen Formeln der damaligen Kapitalismuskritik schlechthin. Die erste Version kam damals vom sogenannten traditionellen Marxismus, also von der Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung der ersten Stunde. Die zweite Version kam dann von Lenin, der eine Art subjektiven Faktor in diese Formel eingeführt hat. Und erst die dritte Version käme dann meines Erachtens schließlich von Lukács, der diese drei Begriffe eben versucht hat, auf eine Art existenziale Formel zu bringen. Mit den drei Formeln der drei Begriffe, also mit den drei Formeln von Klasse, Geschichte und Bewusstsein, hätte dann bereits die damalige marxistische Diskussion gleichsam den gesamten Bereich einer Revolutionstheorie vermessen und eigentlich alle Möglichkeiten für eine Revolutionstheorie durchgespielt. Und Lukács ist dann eigentlich erst der Letzte, der mit seiner existenzialen Version versucht hat, sozusagen diese zwei vorherigen Versionen noch einmal zu überbieten. Und ich will mit dieser existenzialen Revolutionstheorie auch begründen, warum Lukács meines Erachtens heute noch aktuell ist. Denn die Frage des Buches und ein bisschen auch der heutigen Veranstaltung ist ja, was bleibt eigentlich von Georg Lukács? Und meines Erachtens ist das Bleibende von Lukács diese existenziale Verbindung von Geschichte, Klasse und Bewusstsein. Insbesondere ist, glaube ich, von das Bleibende und geradezu die Anziehungskraft, die dieser Aufsatz ausmacht, dass er versucht, dass die Kapitalismuskritik zugleich eine Revolutionstheorie ist und eine Idee des Kommunismus hervorbringt. Also das Existenziale ist das Gelingen dieser Verbindung, Kritik des Kapitalismus, gleichzeitig Begründung einer Revolutionstheorie und der Entwurf einer Idee des Kommunismus. Ich will am Ende noch, also ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen das letzte Wort, oder Lukács ist der Letzte gewesen, der noch die Anstrengung unternommen hat, tatsächlich so eine große Revolutionstheorie zu entwerfen. Ich glaube allerdings, da will ich ganz am Ende noch kurz drauf eingehen, dass es mittlerweile in dem, was du Postkommunismus genannt hast, ich würde es Postmarxismus nennen, wieder so Versuche gibt, ein bisschen auch auf existenzielle Weise wieder solche Revolutionstheorien oder Ideen des Kommunismus stark zu machen. Da werde ich ganz am Ende noch was zu sagen. Gut, bevor wir jetzt also zu dieser Frage kommen, wie es mit der Aktualität im Postmarxismus solcher Revolutionstheorien aussieht, müssen wir uns die drei Formeln ansehen, also die drei genannten Formeln traditioneller Marxismus, Lenin und dann Lukács. Fangen wir mit dem traditionellen Marxismus an. Hier wurden diese drei Begriffe, um es mit den viel benutzten Schlagworten zu sagen, objektivistisch, deterministisch und geschichtsphilosophisch auf eine Formel gebracht. Diese Schlagworte und vor allem die vernichtende Kritik am traditionellen Marxismus sind, glaube ich, allgemein bekannt. Gleichwohl sollten wir uns kurz anschauen, was eigentlich genau objektivistisch und deterministisch heißen soll. Was zunächst die Verbindung von Klasse und Bewusstsein betrifft, so soll in der Klasse schlicht der Widerspruch von Arbeit und Kapital zu Bewusstsein kommen. Dass der Widerspruch zu Bewusstsein kommen soll, heißt, in der Klasse sollen einerseits die produktive Kraft und die gesellschaftliche Bestimmung der Arbeit zu Bewusstsein kommen, andererseits sollen aber auch die Herrschaft und die Ausbeutung der Arbeit durch die bürgerliche Klasse und das Kapital zu Bewusstsein kommen. Vereinfacht gesagt soll also die gesellschaftliche Objektivität in der Arbeiterklasse auf subjektive Weise zu Bewusstsein kommen. Damit haben wir also schon sowas wie die Verbindung von Klasse und Bewusstsein. Und diese gesellschaftliche Objektivität soll in der Klasse nun auf eine ganz zwanglose Art und Weise subjektiv zu Bewusstsein kommen. Und durch diese Zwanglosigkeit kommt nun das dritte Element ins Spiel, also die Geschichte. Genauer gesagt kommt jetzt dieser berühmt-berüchtigte Geschichtsdeterminismus ins Spiel, denn die Klasse soll mit Notwendigkeit und quasi automatisch revolutionäres Bewusstsein erlangen. Zeichnet sich doch das Klassenbewusstsein eben gerade dadurch aus, dass es diese Notwendigkeit erkennt, dass Arbeit und Kapital in der Gesellschaft in einem antagonistischen Widerspruch zueinander stehen. Also die traditionelle Formel der drei Begriffe lautet, es ist eine geschichtliche Notwendigkeit, dass sich die Klasse dem Widerspruch von Arbeit und Kapital bewusst wird. Auf einen kurzen Schluck, soweit zur traditionellen Formel. Bei Lenin wurden die drei Begriffe dann auf eine neue Formel gebracht. Lenin hatte nämlich ein Problem im traditionellen Marxismus erkannt, und zwar genau in der Frage dieser geschichtlichen Notwendigkeit. Lenin ging zwar ebenfalls vom Widerspruch von Arbeit und Kapital und auch von der Notwendigkeit einer Revolution aus, aber gegen den Objektivismus und Geschichtsdeterminismus der traditionellen Formel hatte Lenin eingewandt, dass das Proletariat, ich zitiere, spontan nur trade-unionistisches, also gewerkschaftliches oder reformistisches Bewusstsein erlangt, aber eben kein revolutionäres. Die Geschichte bringt also gerade nicht mit Notwendigkeit ein revolutionäres Bewusstsein hervor und die Geschichte drängt gerade nicht mit Notwendigkeit zu einer revolutionären Situation. Im Gegenteil, Lenin zufolge bleibt das Bewusstsein der Arbeiterklasse ohne äußere Zutat in den kapitalistischen Verhältnissen und in der unmittelbaren Klassensituation befangen und die Geschichte verläuft eben allenfalls reformistisch ohne eine Revolution. Die Zutat, die von außen dazukommen ist, ist natürlich nun die berühmt-berüchtigte Partei. Bei Lenin muss die Partei für ein fehlendes revolutionäres Bewusstsein einspringen. Die Partei muss mithin den Geschichtsdeterminismus, der in der Formel des traditionellen Marxismus ja für ein revolutionäres Bewusstsein quasi automatisch sorgen soll, die Partei muss dieses fehlende Bewusstsein ersetzen. Ersetzen heißt, die Partei muss für die fehlende geschichtliche Notwendigkeit sozusagen einspringen und an ihrer Stelle wirksam werden. Lenin hat das als Aufgabe nicht einfach der Partei konzipiert, denn eine kommunistische oder damals hießen sie vor allem sozialdemokratische, sozialistische Partei. Eine solche Partei und eine entsprechende Parteipolitik gab es natürlich auch schon vor Lenin, aber Lenin hat eine Partei neuen Typs konzipiert und neuen Typs heißt in diesem Zusammenhang, die Partei muss eben buchstäblich Partei für das Bewusstsein der Arbeiterklasse ergreifen. Sie muss für die Arbeiterklasse Partei ergreifen, um als Avantgarde für ein revolutionäres Bewusstsein zu sorgen und es anzuleiten und praktisch anzuführen. Die Partei kann dadurch zwar der Arbeiterklasse dieses revolutionäre Bewusstsein nicht abnehmen und es kurzerhand auf sich nehmen, das hat dann erst der Stalinismus für sich beansprucht, aber die Partei muss eben für dieses fehlende revolutionäre Bewusstsein erstmal einspringen, um für ein revolutionäres Bewusstsein aktiv zu sorgen. Und diese, wenn man so will, freundliche Übernahme durch die Partei ist dann natürlich in der Tat für die Dynamik nach der russischen Revolution verhängnisvoll gewesen, also vor allem für die Entwicklung der kommunistischen Partei zur allwissenden und allmächtigen Staatspartei. Diese äußere Zutat, die Lenin eingebracht hat, lässt sich auf einen prominenten Begriff bringen, nämlich den des subjektiven Faktors. Es ist allerdings genau darauf zu achten, dass der subjektive Faktor gerade nicht das subjektive Bewusstsein der Arbeiterklasse ist, das Lenin zufolge eben reformistisch bleibt, sondern der subjektive Faktor ist bei Lenin eben diese Partei neuen Typs. Dieser Hinweis ist wichtig, denn wir werden jetzt sehen, dass genau dieser subjektive Faktor bei Lukács eine Wendung erhält, nämlich diese angekündigte existenziale Wendung. Das Existenziale liegt einerseits in einer Überbietung von Lenins Formeln, das heißt einerseits geht Lukács über Lenin noch hinaus, andererseits wendet er sich aber auch von Lenin ab und kehrt wieder zum Ausgangspunkt zurück, also wieder zum traditionellen Marxismus und durch diesen, wenn man so will, Looping, also über Lenin hinaus und wieder zurück zum Ausgangspunkt, wird einerseits die große Einsicht von Lenin aufgenommen, also diese Notwendigkeit, dass das Bewusstsein der Arbeiterklasse irgendwie aktiv revolutioniert werden muss, aber die Zutat, die nach Lenin dafür notwendig ist, also diese äußerliche Zutat der Partei, diese Partei wird wieder unmittelbar in das Bewusstsein der Arbeiterklasse zurückgenommen. Damit landet er dann sozusagen wieder bei der Idee des traditionellen Marxismus, aber ohne den Geschichtsdeterminismus. Also vereinfacht gesagt, kürzt Lukács zwei Dinge hinaus, er kürzt sowohl die Partei, die Lenin eingebracht hat, aus seiner Formel heraus, als auch den Geschichtsdeterminismus des traditionellen Marxismus. Und genau dieses Herauskürzen ergibt nun das, was ich als das Existenziale angekündigt habe. Das Existenziale liegt genauer gesagt in einer existenziellen Situation und diese existenzielle Situation ist schlicht und einfach die Existenz des Arbeiters in der kapitalistischen Gesellschaft. Lukács spricht natürlich durchgehend nur in der männlichen Form. Mit dieser Existenz des Arbeiters ist es wieder genau wie im traditionellen Marxismus die gesellschaftliche Objektivität selbst, die zu einem revolutionären Bewusstsein führt. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass diese Objektivität nicht irgendwie außerhalb des Bewusstseins existiert. Lukács geht nicht wie der traditionelle Marxismus geradewegs von der objektiven gesellschaftlichen Bestimmung der Arbeit und vom Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital aus. Er geht stattdessen von der, das hatte Rüdiger bereits stark gemacht, er geht stattdessen von der warenförmigen Verdinglichung und Entfremdung der Arbeit aus. Und genau in dieser Warenform liegt der springende Punkt, denn einerseits wird im Kapitalismus alles zur Ware und die gesamte gesellschaftliche Objektivität erscheint verdinglicht in die Vielfalt einzelner unzusammenhängender Waren zu zerfallen. Andererseits ist es in all diesen Waren aber immer die Arbeit, die verdinglicht und entfremdet erscheint. Und so kann durch dieselbe Warenform und durch dieselbe Verdinglichung und Entfremdung der Arbeit diese Arbeit auch überhaupt erst als das Wesen und die Produktivkraft der Gesellschaft durchsichtig werden. Arbeit ist also die produktive Kraft, die unmittelbar in der gesellschaftlichen Objektivität steckt und die gerade die falsche Unmittelbarkeit unserer Gesellschaft ausmachen soll. Aber diese Arbeit kann nach Lukács eben gerade durch ihre Verdinglichung und durch ihre Entfremdung zu einem Gegenstand werden und als die Objektivität der Gesellschaft durchschaut werden. Dieser Status, den die Verdinglichung und Entfremdung bei Lukács erhält, ist wirklich irre wichtig, weil es bei Lukács eben nicht so ist, wie wir das dann später vor allem aus der kritischen Theorie, besonders bei Adorno, kennen, dass Entfremdung und Verdinglichung eher im Sinne eines Verhängnisses entwickelt werden, sondern bei Lukács ist es eben so, dass die Verdinglichung und Entfremdung selber die Bedingung der Möglichkeit sind, dass sie eben als solche durchschaut werden. Also die Arbeit kann gerade durch die Verdinglichung und durch ihre Entfremdung zu einer Art Gegenstand des Bewusstseins werden. Gut, damit ist mit dieser, wie es jetzt scheint, Pointe, ist aber die eigentliche Pointe dieses Verdinglichungsaufsatzes noch gar nicht getroffen. Die eigentliche Pointe ist nämlich, dass nicht nur die Arbeit verdinglicht und entfremdet wird, sondern dass auch die Arbeitskraft zu einer Ware wird und eine Verdinglichung und Entfremdung erfährt. So kann, wie Lukács wörtlich sagt, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit dem Subjekt der Arbeit die eigene Arbeit zum Gegenstand werden. Also der Arbeiter kann an sich selbst nichts weniger als das Wesen der Vergesellschaftung und der gesellschaftlichen Objektivität erkennen. Weil die Arbeitskraft also selbst zu einer Ware wird, kann die Arbeitskraft allein durch ihr Selbstbewusstsein auf die eigene Verdinglichung und die eigene Erfremdung wie auf ein äußerliches Ding reflektieren oder eben wie auf ein gegebenes Objekt. Und dadurch erkennt die Arbeitskraft aber, dass es einerseits eben ihre eigene Arbeit und ihre eigene Praxis ist, die in der Gesellschaft als Objektivität dort unmittelbar gegeben zu sein scheint und dass es andererseits aber auch ihre eigene Arbeitskraft ist, die im Kapitalismus wie ein Objekt und ein Ding zum Gegenstand wird. Also kurz gesagt, die existenzielle Situation liegt schlicht darin, dass es einen Ort gibt, an dem die Warenform reflexiv werden kann, an dem die Warenform zu Bewusstsein kommen kann und dieser Ort, an dem sie reflexiv wird, das ist die wahre Arbeitskraft. Demnach käme das revolutionäre Bewusstsein also durch einen bloßen Akt der Erkenntnis zustande, nämlich durch das Selbstbewusstsein der wahren Arbeitskraft, durch eine Art Selbstreflexion der wahren Arbeitskraft. Das ist ihm dann auch wesentlich vom traditionellen Marxismus als idealistische Abheberei angemerkt worden. Allerdings soll diese Selbsterkenntnis oder diese Selbstreflexion mehr sein als ein bloßer Akt des Bewusstseins. Sie soll mehr sein als eine bloße äußerliche und passive Reflexion, die Arbeitskraft da an sich anstellt. Vielmehr soll der Arbeiter durch seine Selbsterkenntnis auch über sich hinausgehen, sodass ihm diese Selbsterkenntnis zu einer Art Sprung wird oder besser gesagt zu einem Übersprung, nämlich zu einem Übersprung in die Praxis. Die Arbeitskraft soll sozusagen sich selbst revolutionieren, indem ihr bewusst wird, dass sie selbst diese gesellschaftliche Objektivität geschaffen hat, dass sie die eigentliche produktive Kraft der Gesellschaft ist und dass sie darum die Geschichte im unmittelbarsten Sinne machen könnte. Also dass sie Geschichte auf praktische Weise machen und bewusst entwerfen könnte, wenn sie eben nicht kapitalistisch entfremdet und verdinglicht wäre. Die wahre Arbeitskraft stößt somit durch ihr bloßes Selbstbewusstsein auf nichts weniger als die Idee des Kommunismus, nämlich auf die Idee einer praktischen Selbstverwirklichung oder einer Selbstverwirklichung durch Praxis. Und diese Selbstverwirklichung wäre eben möglich, wenn die Arbeit und mit ihr die Produktivkraft der Gesellschaft eben nicht mehr entfremdet und verdinglicht wäre, sondern wenn sie reflexiv wäre, wenn sie zu Bewusstsein kommt und wenn sie dann gesellschaftlich und bewusst geplant und sozialistisch angewendet werden könnte. Genau in diesem Übersprung von Bewusstsein in Praxis, in dieser Selbstreflexion der Produktivkraft, wenn man es ganz verdichten will, liegt meines Erachtens die existenziale Pointe in Lukács. In Lukács' eigenen Worten klingt das so: Er, der Arbeiter, ist deshalb gezwungen, sein zur Ware werden, sein auf reine Quantität reduziert sein als Objekt des Prozesses zu erleiden. Des Prozesses, damit meint er einfach den kapitalistischen Prozess. Gerade dadurch wird er aber auch über die Unmittelbarkeit dieses Zustandes hinausgetrieben. Gut, soweit ganz kurz und natürlich relativ verknappt zu Lukács großer Idee, wie ich finde, dass die Arbeit durch die Warenform in der wahren Arbeitskraft reflexiv werden kann. Und was ich, das hatte ich erwähnt, an dieser existenzialen Version tatsächlich bis heute irgendwie anziehend finde, ist dieser Versuch, die Kritik des Kapitalismus zugleich mit seiner praktischen Überwindung zu verbinden und mit einer Idee des kommunistischen oder einer sozialistischen Gesellschaft. Lukács hat, das hatte Rüdiger erwähnt, diese Begriffe Klasse, Geschichte und Bewusstsein tatsächlich auf so etwas wie eine Formel gebracht, auf eine Formel, die man meines Erachtens nur existenzial angemessen auslegen kann. Und das ist diese berühmte Formel, du hattest es gesagt, vom identischen Subjekt-Objekt der Geschichte. Diese Formel des identischen Subjekts-Objekts der Geschichte ist zweifellos der Höhepunkt dieses Verdinglichungsaufsatzes. Und wenn ihr den Aufsatz lest, dann müsst ihr unbedingt ihn auf diese Formel hinlesen. Gut, soweit zu dieser existenzialen Radikalisierung, die Georg Lukács damals vorgenommen hat. Es ist natürlich nicht zu bestreiten, dass sich bei Lukács auch all die herkömmlichen Huldigungen der Partei finden lassen. Mhm. Sie sind in dem Aufsatz sogar zumindest in den anderen Texten, in der überwiegenden Mehrzahl, eigentlich ist sogar nur in dem Verdinglichungsaufsatz diese Formel Geschichte, Klasse, Bewusstsein auf so eine existenziale Art und Weise ausgelegt. Es ist aber ebenso wenig zu bestreiten, dass eben in diesem Aufsatz das eigentlich Neue und Aufregende zu finden ist und dass Lukács hier eben nicht die herkömmlichen Argumente für die Partei wiederholt und dass er nicht die herkömmlichen Begriffe von Bewusstsein, Geschichte und Klasse präsentiert. Und ich glaube, diese existenziale Anlage ist auch der Grund gewesen, warum gerade dieser Aufsatz so eine enorme Karriere gemacht hat, eben nicht zuletzt auch im Umfeld der kritischen Theorie. Für gewöhnlich wurde allerdings aus Lukács Aufsatz eher so etwas wie eine gediegene Praxisphilosophie entwickelt, die eigentlich nur den langweiligen Gegenpol zur autoritären Parteikonzeption bildet. Dieser Gegenpol war natürlich für all diejenigen interessant, die eben nach so einem Gegenpol zur leninistischen Parteikonzeption gesucht haben. Und diese existenziale Zuspitzung, die ich jetzt irgendwie versucht habe herauszuarbeiten, ist von Marxisten und Philosophen zwar auch wahrgenommen, insbesondere von Lucian Goldman, du hast ihn, glaube ich, erwähnt. Allerdings ist meines Erachtens das Existenziale nicht wirklich da gesehen worden, wo es bei Lukács eigentlich hingehört, nämlich in dieser Idee, dass zum ersten Mal in der Geschichte die Arbeit reflexiv werden kann, weil sie verdinglicht und entfremdet, warenförmig im Subjekt der Arbeit Gestalt annimmt. Gut, ich will damit zum Abschluss wieder auf die Frage des Buches zurückkommen, die ja lautet, was bleibt von Georg Lukács? Meine These ist, wie gesagt, dass Lukács der Revolutionstheorie so etwas wie eine letzte Zuspitzung gegeben hat und dass dadurch, wie es sich ja für eine Zuspitzung gehört, auch so etwas wie ein Höhepunkt, aber auch so etwas wie ein Abschluss im Bereich der Revolutionstheorie eingetreten ist. Abschluss heißt natürlich nicht, dass Lukács jetzt eine endgültige Revolutionstheorie hätte formulieren können, aber er hat doch so etwas wie diejenige Lösung gefunden, die nach diesem Geschichtsdeterminismus einerseits und nach der Parteikonzeption andererseits allein noch offen war. Seitdem gibt es jedenfalls keine vergleichbare Anstrengung mehr, eine Revolutionstheorie zu entwickeln. Wahrscheinlich ist das auch gar nicht möglich. Jedenfalls aber kann man, glaube ich, sagen, hat die Gesellschaftskritik in breiter Front von solchen Ansprüchen Abstand genommen. Gleichwohl gibt es heute, glaube ich, wieder so etwas wie eine zunehmende und erstaunlich große Versuchung, die Kritik des Kapitalismus, die Möglichkeit einer Revolution und die Idee des Kommunismus auf so eine existenziale Weise zu entwerfen. In gewisser Weise liegt darin auch weiterhin der Versuch, beiden Polen zu entkommen, die in der bisherigen Geschichte der radikalen und revolutionären Linken maßgeblich waren, also einerseits diesem Pol der Partei, der Organisation und der Avantgarde und andererseits dem Pol nicht unbedingt des Geschichtsdeterminismus, aber dem Pol, der dann so eher auf praxisphilosophischer Seite stark wurde, also der Pol der Selbstorganisation, der sozialen Bewegung oder der Autonomie. Wie es aussieht, waren die sozialen Bewegungen bislang nur geschichtsmächtig, entweder für den kurzen, unmittelbaren Augenblick und für die unvergesslichen Momente, oder sie waren eher langfristig und untergründig wirksam, aber für eine Revolution, so zumindest der notorische Einwand der Parteilinken, braucht es anscheinend doch mehr als eine Bewegung. Die Partei dagegen ist wohl nicht nur aus Sicht der Bewegungslinken gescheitert, aber sie ist nicht etwa aufgrund ihrer Erfolglosigkeit gescheitert. Ich glaube, die Partei ist vielmehr gerade durch ihren Erfolg gescheitert, Denn entweder hat sie ein Monster geboren, das Monster der Staatspartei und des Staatssozialismus, oder sie ist im Parlamentarismus gelandet und entsprechend unrevolutionär und langweilig geworden. Dieses Existenziale dagegen, das versucht, diese beiden Pole in gewisser Weise zusammenzuziehen und gleichzeitig zu überwinden, ist mittlerweile allerdings im Umfeld des, ich nenne es mal, akademischen und philosophischen Marxismus wieder wirkungsmächtig geworden und hier wiederum vor allem dort, was mittlerweile bezeichnenderweise als Postmarxismus genannt wird. Das Post würde dann in diesem Falle unter anderem eben auch dafür stehen, eine Politik zu finden nach der Partei auf der einen Seite und nach der Bewegung auf der anderen Seite. Und ich glaube, es ließen sich innerhalb dieses Postmarxismus sogar regelrechte Varianten einer solch existenzialen Kritik des Kapitalismus, Idee des Kommunismus wiederfinden. Zum Beispiel Derridas schwacher Messianismus im Anschluss an Benjamin und überhaupt die ganze Benjamin-Industrie, wie man sie ja mittlerweile nennen muss. Dann natürlich Badiou's Begriff des Ereignisses. Ich glaube, bei Badiou hat man am ehesten wieder so etwas wie eine echte Revolutionstheorie. Dann der kommende Aufstand, wie ihn das unsichtbare Komitee kommen sieht. Ich glaube, da vorne habe ich auch schon an unsere Freunde den Folgeband gesehen, den ich sehr lesenswert finde. Mit Einschränkungen vielleicht auch die Idee von Antonio Negri und anderen, die um die Selbstorganisation der Multitude und um die Commons gelagert sind. Und schließlich ließen sich auch bestimmte Überlegungen im Anschluss an Agamben oder an Jean-Luc Nancy zur kommenden Gemeinschaft oder zur unverfügbaren Gemeinschaft daran anschließen. Alle diese Entwürfe versuchen, dem Determinismus, dem Objektivismus und dem Ökonomismus der ganz traditionellen Kapitalismuskritik zu entkommen. Alle wollen aber auch möglichst ohne eine Partei, ohne Anrufung einer Avantgarde oder eines Staates oder eines sonstigen Souveräns auskommen. Und alle vertrauen aber auch nicht auf die spontane Selbstorganisation der Klasse oder der Masse oder der Unterdrückten oder wie auch immer. Alle zielen, glaube ich, in dieser Verlegenheit, dass wir mit unserer Kritik praktisch vollkommen nackt dastehen, auf eine offene Situation oder auf eine Entscheidung oder auf den Kairos oder auf das Ereignis oder auf den kommenden Aufstand. Und alle versuchen in diese Situation den eigentlichen subjektiven Faktor einzubringen, der dann eben Ereignis genannt wird oder kommende Gemeinschaft oder Kairos oder wie auch immer. Und ich denke, in diese Traditionslinie müsste man Lukács nicht nur stellen, sondern man müsste ihn eben ganz an den Anfang dieses, wenn man so will, Postmarxismus stellen. Und ich glaube, der Anfang, das ist ja doch immer stets das, was am Ende gar nicht anders kann, als zu bleiben. Diesen Worten vielen Dank, dass ihr so tapfer zugehört habt.